alle valg du nær. Læg ikke nogen gang.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz.
Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante.
Hallo, einen schönen Abend für alle Freundinnen und Freunde von aller Welt und Air. Heute möchten wir etwas über die zapatistischen Gemeinden in Chiapas, dem südlichsten Bundesstaat Mexikos, erzählen und davon, wie die mexikanische Regierung versucht, sie durch Repression am Aufbau eigenständiger Strukturen zu hindern.
Wir sind morgens um 6 Uhr aufgestanden. Der Erste hat Feuer gemacht und wir haben auf einem Blech Tortillas, kleine Maisfladen erhitzt und den guten Kaffee aus dem Dorf gekocht. Wir mussten uns ein wenig beeilen, denn unsere Küche war zugleich die Schule der kleinen Gemeinde. Schon kamen die Kinder lärmend herein und wollten schnell noch mit uns spielen. In der Pause, okay, haben wir gesagt, noch müde von einer Nacht in der Hängematte und uns erstmal nach draußen in die Sonne gesetzt, um den Blick über die Berge zu genießen.
Etwa 15% der mexikanischen Bevölkerung sind Indigenas. Das heißt, sie sind Nachfahren der Mayas und Azteken. Die meisten von ihnen leben als Kleinbauern im Süden Mexikos, besonders im Bundesstaat Chiapas.
Ein großer Teil von ihnen ist von extremer Armut, Rassismus und Unterdrückung betroffen. Der Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung und einem gerechten Rechtssystem ist ihnen oft verweigert worden. Ebenso wie das Recht auf das Land, das sie zwar bebauten, das aber häufig Großgrundbesitzern gehörte.
Im Januar 1994 kam es so zu einem Aufstand der nach Emiliano Zapata benannten Zapatistas. Durch diesen Aufstand sagten die Zapatistas, ja basta.
Es reicht.
Womit all die schlechten Lebensbedingungen gemeint waren, wie das Sterben vieler Kinder aufgrund von heilbaren Krankheiten,
die nicht vorhandenen Bildungsmöglichkeiten,
die Abhängigkeit von Großgrundbesitzern
und das Fehlen von politischer Selbstbestimmung. Heute haben diese Menschen, die Zapatisten, eigene Strukturen und Gemeinden aufgebaut. Damit diese Strukturen vom mexikanischen Staat nicht wieder zerstört, behindert oder durch ständige Schikanen zermürbt werden, hat sich ein breites Bündnis mexikanischer und internationaler Unterstützerinnen mit den Zapatisten solidarisiert.
Die Zapatisten streben weder die Regierungsmacht an, noch wollen sie sich vom mexikanischen Staat ablösen. Auch innerhalb der Bewegung versuchen sie, den Aufbau von Macht- und Herrschaftsstrukturen zu vermeiden.
Zu ihren Grundsätzen gehören Basisdemokratie und dass im Konsens entschieden wird. Das heißt, alle müssen mit der getroffenen Entscheidung einverstanden sein. Auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist ein wichtiges Ziel. Der Leitsatz, fragend gehen wir voran, drückt ihre Ablehnung von starren Dogmen aus.
Die EZLN, der bewaffnete Arm der Zapatisten, kann zum Schutz der Bevölkerung vor Angriffen mobilisiert werden. Doch die Zapatisten versuchen, jede bewaffnete Auseinandersetzung zu vermeiden. So hat die EZLN seit dem Aufstand 1994 nicht mehr zu den Waffen gegriffen.
Vielleicht die wichtigste Errungenschaft der Zapatisten sind jedoch die selbst errichteten und selbstverwalteten Strukturen, durch die sie ihre Lebensqualität und ihr Selbstbewusstsein grundlegend verbessert haben.
Hören wir nun den mexikanischen Soziologen Ernesto Ledesma. Dieser berichtet von den autonomen Strukturen der zapatistischen Gemeinden.
Y cada construcción de cada municipio autónomo tiene toda una estructura de gobierno, pero autónomo.
Jede dieser Verwaltungseinheiten oder dieser Landkreise haben eine eigene Struktur, die eben indigen ist und sich aus indigenen Menschen zusammensetzt und die haben alle eine autonome Selbstverwaltung.
Y entonces empiezan a construir su propio sistema de educación, pero autónoma.
Und dann beginnen sie damit, ein eigenes Bildungssystem zu erstellen.
Hacen sus propios textos de primaria, de secundaria, pero ya no con la versión que planteaba el gobierno.
Sie erstellen die eigenen Schulbücher, sowohl für den Primarbereich wie für den Sekundärbereich, aber natürlich inhaltlich mit ihren eigenen Inhalten und nicht mit dem, was die Regierung immer in den Schulbüchern vorgab.
Y empiezan a construir escuelas.
Und sie bauen Schulen.
Por ejemplo, en uno de los caracoles que se llama Oventic, en un periodo de 5 años han construido más de 80 escuelas primarias.
In Oventic sind in 5 Jahren 80 Grundschulen gebaut worden, entstanden.
Y construyen su sistema también de salud autónomo.
Und sie bauen ein eigenes Gesundheitssystem, auch autonom.
O sea, construyen sus clínicas, sus hospitales.
Das heißt, sie bauen ihre Kliniken, ihre Krankenhäuser.
Empiezan a capacitar paramédicos, para enfermeras.
Sie bilden aus zu Ärzten, zu Krankenschwestern.
Y por vez primera en la historia de México, los pueblos indígenas pueden ser atendidos por indígenas en su idioma y con respeto.
Und zum ersten Mal in der Geschichte können diese indigenen Völker, diese Gruppen, diese Menschen zum ersten Mal medizinisch und auch schulisch betreut werden von eigenen Leuten in ihrer Sprache und mit dem gebotenen Respekt.
In den 14 Jahren seit dem Aufstand gelang es den zapatistischen Gemeinden, vom Staat unabhängige Strukturen aufzubauen. Sie errichteten Schulen, Krankenhäuser und ein eigenes Rechtssystem. Durch gemeinsame landwirtschaftliche Arbeit, den Verkauf von Kaffee, Schuhen und anderen Produkten schaffen sie sich Einkünfte, die dem Aufbau ihrer Strukturen zugutekommen.
Da sie kapitalistischen und wirtschaftlichen Zielen wie zum Beispiel Erdölförderung, Staudamm oder Tourismusprojekten im Weg stehen, erfahren die Zapatisten immer wieder Repressionen durch den mexikanischen Staat. Zudem will sich die mexikanische Regierung mit dem Machtverlust über die zapatistischen Gemeinden nicht abfinden. Sie will nicht akzeptieren, dass diese ihre eigenen politischen Strukturen haben und die Regierung nicht anerkennen.
Wegen diesem Konflikt sind ein Drittel des mexikanischen Heeres im winzigen Bundesstaat Chiapas stationiert. In der Nähe von Militärbasen entwickeln sich zudem paramilitärische Strukturen. Das heißt, kleinere bewaffnete Gruppen, die teilweise nachweislich von den Militärs Waffen und Gelder erhalten, um sie gegen Zapatisten und andere Bevölkerungsteile einzusetzen.
Die Formen der Repression sind vielfältig. Sie reichen von Drohungen, Erschwerung des Zugangs zu sauberem Wasser bis hin zu Vernichtung der Ernten, körperlichen Angriffen, Vergewaltigung und Mord.
Eher selten werden die Zapatisten direkt durch Militärs oder Polizei unter verschiedensten Vorwänden angegriffen oder vertrieben. Viel häufiger werden subtile Methoden angewendet oder Konflikte, zum Beispiel um das Land, was bebaut wird, geschürt. Diese Strategie wird auch als Krieg niederer Intensität bezeichnet.
Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz. Brotan metralla y rencor de mi garganta.
Ein Beispiel der Repression gegen eine Gemeinde, deren Land, die Wasserfälle Aguas Azules, als Tourismusattraktion genutzt werden soll, berichtet Ernesto Ledesma.
In la parte alta de las cascadas de Agua Azul hay un poblado que se llama Bolonajau, que es tierra recuperada por el EZLN.
In dem oberen Gebiet der Wasserfälle besteht eben eine Ansiedlung, die heißt Bolonajau, eine von EZLN zurückgewonnene Landstrich oder Gegend.
Y la disputa de las empresas privadas y públicas por administrar el turismo ahí es muy fuerte.
Und der Kampf der privaten und öffentlichen Unternehmen darum, wer den Tourismus in diesen Gegenden verwalten darf, ist natürlich enorm.
Y presionan a las familias zapatistas diciéndoles que se dediquen al turismo o si no se tienen que ir.
Und sie machen alle sehr viel Druck auf die Zapatisten und sagen, entweder ihr widmet euch auch dem Tourismus oder ihr müsst das hier räumen.
Además les dicen que no sean tontos, que eso les va a generar muchos empleos.
Und dann erzählen sie ihnen natürlich, die sollen nicht dumm sein, das wäre super für sie, weil dadurch sehr viele Arbeitsplätze entstehen würden.
Y los pueblos zapatistas le dicen, ¿y empleos de qué?
Und die Zapatisten sagen, ja, Arbeitsplätze, aber was für welche?
Cargando las maletas de los turistas.
Indem wir zu Kofferträgern von Touristen werden.
O lavando los pisos y los baños.
Oder indem wir zu Putzfrauen oder zu Putzmännern werden, die irgendwo in Hotels oder Bade oder irgendwelche Klos putzen.
No, señores, ni nos dedicamos al turismo, ni nos vamos.
Und wir antworten, wir machen weder noch. weder wenn wir uns im Tourismus finden, noch sind wir bereit zu gehen.
Es decisión de pueblos indígenas qué queremos hacer con nuestra vida dentro de nuestro territorio.
Es ist unsere eigene Entscheidung als indigene Völker, was wir in unserem Territorium aus unserem Leben machen wollen.
Diese von Ernesto Ledesma geschilderte Situation ist nur ein Beispiel, wie der sogenannte Krieg niederer Intensität gegen die zapatistischen Gemeinden geführt wird.
Viele zapatistischen Gemeinden sind betroffen. Sie müssen sich gegen Repression unterschiedlichster Art und Weise zur Wehr setzen und tagtäglich für ihr Weiterbestehen kämpfen.
Oftmals geht es dabei um den Zugang zu Wasser oder zu den Feldern, die sie bearbeiten, und um Bedrohung durch Militär, Paramilitär und Polizei.
Die Zapatistas suchen einen Weg in Würde und Selbstbestimmung. Eine Möglichkeit, sie darin zu unterstützen, ist es, selbst als Menschenrechtsbeobachterin in eine ihrer Gemeinden zu gehen.
Hallo Anna.
Hallo Pitt.
Du warst als Menschenrechtsbeobachterin in Chiapas in Mexiko.
Genau, ja.
Was hast du denn dort erlebt? Wie war denn das dort für dich?
Für mich war das eine ganz tolle, beeindruckende Zeit. Also ich war 3 Monate insgesamt dort in 4 zapatistischen Gemeinden, jeweils 2 Wochen lang. Und was mir am besten gefallen hat, war, dass ich das Leben der Menschen in den Gemeinden wirklich mitbekommen habe. Also so einmal das Politische, die Entscheidungsfindung im Konsens, aber die Solidarität, das Streben nach Gerechtigkeit, aber auch das Alltagsleben, die Feldarbeit, die Kindererziehung, das alles wirklich mitzubekommen.
Und wenn ich jetzt als Menschenrechtsbeobachter nach Chiapas gehen wollte, wie wird denn das organisiert? Gibt es da hier in Deutschland eine Vorbereitung dafür?
Genau, da gibt es eine Organisation, die macht die Vorbereitung, die heißt CAREA und die macht Menschenrechtsarbeit in Guatemala und Mexiko und die bieten Seminare an, die dauern 2x4 Tage. Das ist eine ziemlich gute inhaltliche Vorbereitung dafür.
Also du hast jetzt gerade von der Situation, von der Vorbereitung in Deutschland halt erzählt. Wenn ich dann vor Ort wäre, wie würde denn dann die Menschenrechtsbeobachtung vor Ort ablaufen?
Also in Chiapas selbst setzt man sich dann mit einer Menschenrechtsorganisation in Verbindung und die schickt einen dann in die sogenannten Friedenscamps und die sammelt auch die Berichte, die man verfasst und anhand dieser Berichte dokumentieren sie auch die Menschenrechtssituation. Und wenn einem was passiert, dann wissen die eben auch, wo man ist und die garantieren dann auch ein bestimmtes Maß an Sicherheit. Und ein Punkt ist auch noch, dass man niemals alleine in eine Gemeinde geht, sondern mindestens zu zweit oder in kleinen Gruppen.
Und was erhofft man sich so allgemein von der Menschenrechtsbeobachtung? Was ist so das Ziel von Menschenrechtsbeobachtung?
Das Ziel ist es, Militär und Paramilitär abzuschrecken, dass sie keine Übergriffe gegen die zapatistischen Gemeinden machen, weil sobald sie wissen, dass internationale Beobachter vor Ort sind, haben sie eben Angst, dass Übergriffe sofort an die Öffentlichkeit kommen würden, in die Medien kommen würden, was ja auch wirklich passieren würde. Und darum trauen sie sich in der Zeit nicht, irgendwelche Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Mhm. Und darum ist also Menschenrechtsbeobachtung wirklich ein sehr effektiver und einfacher Weg, um Gewalt zu verhindern. Das klappt ganz gut.
Klingt auf jeden Fall so. Ja. Muss man denn in Gemeinden etwas Bestimmtes beachten? Muss man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten?
Ja, also wichtig ist, sich möglichst neutral zu verhalten und sich nicht in die Angelegenheiten der Gemeinde einzumischen, also sich so ein bisschen rauszuhalten, aber auch zu respektieren, wie die Menschen leben, also sich nicht zu leicht zu bekleiden, sich ein bisschen anzupassen daran, klar.
Und gibt es bestimmte Aufgaben, die man als Menschenrechtsbeobachter oder Beobachterin erfüllen muss?
Das ist ganz unterschiedlich. Es ist ja die Gemeinde, die einen anfordert. Sobald eine Gemeinde sich bedroht fühlt, kann sie Menschenrechtsbeobachtung anfordern und dann kann sie eben auch über die Aufgaben entscheiden. Also bei mir war das so, in einer Gemeinde, wo ich war, haben wir die Männer begleitet zur Maisaussaat, dann weil sie sich da stärker bedroht fühlten von Übergriffen. In einer anderen Gemeinde haben wir an der Straße gestanden und Militärfahrzeuge gezählt. Das hatte den Zweck, die Militärbewegungen zu dokumentieren, aber auch, dass die Soldaten uns quasi in dem Dorf wirklich immer gesehen haben, damit sich die Leute im Dorf sicherer fühlen. Und in einer dritten Gemeinde mussten wir gar nichts machen und hatten Zeit, um mit den Kindern zu spielen und mit den Frauen Tortillas zu backen und hatten irgendwie eine ganz schöne Zeit da.
Schön. Gab es denn auch eine Situation, die für dich oder die dir halt kritisch oder gefährlich erschien?
Also einmal ist es so, dass sich die Gemeinden, in die man kommt, ja wirklich immer stark bedroht fühlen und das ist natürlich auch für einen selbst belastend. Aber in einer wirklich gefährlichen Situation war ich nicht, aber einmal war es ein bisschen kritisch, da sind Männer aus einer Nachbargemeinde, in der sich gerade eine paramilitärische Organisation formiert hat, rübergekommen in die Gemeinde, in der ich war, und haben ein Feld angezündet. Und es war ziemlich schlimm für die Menschen dort, weil sie hatten eh sehr wenig zu essen und fast nur Mais. Und da war der Verlust von dieser Ernte wirklich groß.
Hm. Muss man als, wenn man als Menschenrechtsbeobachter, sagen wir mal, nach Chiapas gehen will, denn bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Also grundsätzlich kann jeder gehen. Es gibt ein Mindestalter von 21 Jahren. Und man muss natürlich Spanisch sprechen und man muss auch die Kosten für den Flug und für den Aufenthalt selbst tragen. Man sollte mindestens 6 Wochen Zeit haben dafür. Und man, es wäre natürlich gut, wenn man offen ist und teamfähig und sich auch auf diese sehr einfachen Lebensbedingungen einstellen kann. Also man sollte vorher wissen, dass man in der Hängematte schlafen wird und sich im Fluss waschen und sollte damit auch klarkommen. Aber wenn man dafür offen ist, dann ist es eben auch eine ganz tolle Erfahrung und man bekommt selbst ganz viel wieder. Also es ist nicht nur Arbeit und nicht nur schwierig.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank für das Interview dann schon mal. Und ja, tschüss.
Tschüss.
Menschenrechtsbeobachtung ist also eine Möglichkeit, die zapatistischen Gemeinden in ihrem Kampf um Selbstbestimmung und Selbstorganisation zu unterstützen. Weitere Möglichkeiten, von Köln aus aktiv zu werden, sind zum Beispiel zapatistischen Kaffee bei Café Libertad zu kaufen und andere Menschen von der Bewegung zu erzählen. Wichtig ist es auch, die politische Situation in Chiapas aufmerksam mitzuverfolgen. Auf der Internetseite www.chiapas98.de erhält man Informationen zur Situation in Chiapas. Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, gibt es auch bei der Kölner Yabasta-Gruppe, die Teil des Yabasta-Netzes ist. Dieses Netzwerk macht Solidaritätsarbeit für die zapatistische Bewegung und informiert über die aktuelle politische Situation. Die Kölner Gruppe trifft sich jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 20 Uhr im Allerweltshaus, Körnerstraße 77, und freut sich über neue Leute bzw. neue Mitstreiterinnen. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.allerweltshaus.de. Das war eine Radiosendung von Aller Welt on Air und der Kölner Yabasta-Gruppe. Tschüss und noch einen schönen Abend.
Alle Welt on Air.